habe den Part übernommen, einige kritische Bemerkungen zur kernenergie Nutzung zu machen. Ich habe allerdings aus dem Verständnis der Diskussion, die wir bei uns im Geisterland geführt haben, heraus vor, eigentlich etwas anders aufzubauen, weil ich im Gegensatz zu manchen der fanatischen Befürworter, aber auch im Gegensatz zu manchen abgehobenen Atomkraftgegnern der Meinung bin, dass die Kernenergiefrage keine Einzelfrage ist, sondern dass sie nur beurteilt werden kann, wenn man sie im Zusammenhang sieht. Ich möchte das, was ich erzählen will, in drei oder sind vier Teilen zunächst mal kurz versuchen zu bestimmen, in welchem natürlichen und gesellschaftlichen Rahmen Energiewirtschaft stattfindet. Zweitens, wie die gegenwärtige energiewirtschaftliche und energiepolitische Situation ist. Und drittens, was sich dann daraus für energiewirtschaftliche, energiepolitische Konsequenzen ergeben. Und im Rahmen dessen dann, als das Hauptgewicht im dritten Teil, würde ich dann legen auf die Beurteilung, wie sich die Kernenergie oder wie man eigentlich richtiger sagen sollte, die Kernspaltungstechnologie zur Stromerzeugung da einordnet in die aus der Situationsbeschreibung und aus der Rahmenbeschreibung sich ergebende Zielsetzung. Dabei wird es nicht ohne Wirtschaftspolitik abgehen können, so wie ich das verstehe, und es wird auch nicht ohne sozialdemokratische Gesellschaftspolitik abgehen können, und das ist ja an sich auch normal so. Nun erstens zum natürlichen gesellschaftlichen Rahmen. Der Mensch als Teil des Ökosystems, als Teil dieser Erde, muss bei dem, was er wirtschaftlich tut, was er energiewirtschaftlich tut, schauen, wie die äußere Natur geartet ist, und das jetzt mal unter dem Gesichtspunkt der Energiewirtschaft oder der Energieumsätze. Und das kann man sicherlich sehr vereinfacht und holzschnittartig mal so angehen, dass man sich klar macht, bis diese Erde, unser Ökosystem im Laufe von der letzten 10 Milliarden Jahre etwa entstanden ist, dass das, was unser Ökosystem für uns lebensfähig macht, zu entstehen begonnen hat vor etwa 3,5 Milliarden Jahren, als die Photosynthese begonnen hat. Die Photosynthese, die Energie, das Energieumwandlungs-, Energiespeichersystem schlechthin ist, das in der Natur auf eine eigentlich, wenn man es genau anschaut, ganz bewundernswerte Weise verwirklicht ist. Also die Tatsache, dass die Pflanzen in der Lage sind, aus Wasser zu spalten mit dieser Sonnenenergie und unter Verwendung von Kohlendioxid dann Baustoffe, aber auch insbesondere eben energiespeichernde Stoffe, nämlich die Kohlenhydrate und andere Stoffe aufzubauen. Bei dieser Photosynthese entsteht außer diesem Speicherstoff, Bau- und Speicherstoff, Kohlenhydrat, auch Sauerstoff. Und man kann es auch so sagen, dass mit der Entwicklung der Pflanzen, wo unser Ökosystem entstanden ist, eine ökologische Katastrophe gigantischen Ausmaßes passiert ist, weil nämlich damals all die anaeroben Lebewesen, die bis dahin existiert haben und die Erde hauptsächlich beherrscht haben, zum großen Teil zugrunde gegangen sind, also für die Sauerstoff Gift ist. Das nur so als Randbemerkung, um deutlich zu machen, dass Evolution nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit einer glatten und immer harmonischen verlaufenden Entwicklung, dass also ökologische Katastrophen auch in der Entwicklung der Erdgeschichte und unseres jetzigen Ökosystems immer schon vorgekommen sind. Nun, warum ist die Photosynthese so wichtig? Sie ist deshalb so wichtig, weil der einzige Energiespender, die einzige Energiequelle, über die die Erde eigentlich verfügt, ohne Zutun des Menschen und ohne dass da Ungleichgewichte reingebracht werden, kurzfristiger Art eben nach wie vor die Sonneneinstrahlung ist. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist der, weil diese gespeicherte Sonnenenergie in Form der fossilen Brennstoffe wie Erdöl oder Braunkohle oder Steinkohle in der Erde abgelagert ist und von uns jetzt verwendet wird, um praktisch in sekundenschneller Umkehrung des Photosyntheseprozesses die darin festgelegte Sonnenenergie in kürzestem Zeitraum wieder umzusetzen, um für uns Energie zu gewinnen. Das ist ja praktisch nur ein Moment in der erdgeschichtlichen Entwicklung, die letzten 200 Jahre, wo das in größerem Ausmaß passiert. Was dabei entsteht, ist in Umkehrung exakt der Verbrauch, also was dabei passiert ist, der Verbrauch von Sauerstoff, der vorher bei der Photosynthese gebildet worden ist. Diese 20% Sauerstoff, die wir in der Atmosphäre haben, ist ja überhaupt erst durch die Photosynthese möglich gewesen. Sauerstoff wird verbraucht. und es entsteht Wärme, das ist das, was wir wollen bei der Energienutzung, und Kohlendioxid. Bei dem, wovon wir nachher noch reden wollen, bei der Kernspaltungsenergieumsetzung, handelt es sich auch um einen, wenn man es ganz allgemein betrachtet, Eingriff in, natürlich auch ein Eingriff in die Ökologie, wo ein Element der Naturausstattung, der Ausstattung der Erde und der Spaltung in Spaltprodukte umgesetzt wird, und dabei wird auch Wärme frei, das ist das, was man braucht, und Strahlungsenergie. Nun, man kann schon sagen, dass allein von dem energetischen Gesichtspunkt her, dass wir dabei sind, innerhalb kürzester Zeit die festgelegte Sonnenenergie von Jahrmilliarden Jahren in die Luft zu pusten, allerdings dabei natürlich Energie zu gewinnen, Arbeit zu ersetzen, dass das aber natürlich wegen der dabei auftretenden Abgabe von Kohlendioxid, Verbrauch von Sauerstoff, aber insbesondere auch der Freisetzung von Abwärme grundsätzlich nicht beliebig weitergehen kann. Wenn es überhaupt aus naturwissenschaftlichem Gesichtspunkt eine Naturschranke für die menschliche Wirtschaftsproduktion gibt, dann ist sie wohl die, dass bei jedem Energieumsetzungsprozess und gerade bei diesen Verbrennung fossiler Brennstoffe in besonderem Maße eine ganze Menge an Abwärme in die Umgebung abgegeben wird, und diese, das kann man sich auch eigentlich so allgemein klar machen, dass wenn diese Wärmemenge, die die Menschen durch ihre Wirtschaftstätigkeit freisetzen, einen gewissen Prozentsatz der eingestrahlten Sonnenenergie übersteigt, dann wird das Temperaturgleichgewicht unseres Ökosystems in Schwierigkeiten kommen. Das heißt, der Zielpunkt oder der Bewertungspunkt, der einzige, den man eigentlich so ganz allgemein naturwissenschaftlich angeben kann, für Energiefreisetzung und Energiesysteme, ist eigentlich der Gefahr der Verschiebung des Energiegleichgewichtes der Erde mit der Sonne. Das mag ein sehr langer Zeitpunkt sein, auf den man da blickt, aber für die Gesamteinordnung von Energiewirtschaft und Energiepolitik ist er eben doch wichtig. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass in den Ballungsgebieten heute schon, zum Beispiel in München, so im Jahr 1979, die von Menschen erzeugte Wärme 104% der von der Sonne eingestrahlte Wärme ist, und im Ruhrgebiet sind es im größeren Bereich sind 60%. Und man weiß ja auch aus Wien zum Beispiel und Paris, wo solche Messungen ausführlich gemacht worden sind, dass da die klimatischen Bedingungen erheblich verändert sind. Das hat für das Ökosystem noch keine weittragende Bedeutung, weil das Inseln sind, wo das passiert. Wenn das aber in größerem Maße passieren sollte, dann ist das System, in dem wir leben und in dem wir auch existieren, das nur in einem relativ kleinen Bandbreite von Temperatur lebensfähig ist, so wie es ist, wenn das schnell verändert würde, würde das eine ökologische Katastrophe ersten Ranges und diesmal dann für uns bedeuten. Wenn man das zusammennimmt, dann muss man sagen, der natürliche Rahmen gibt als Zielpunkt an, dass eine Energiepolitik eine Energiewirtschaft anzielen müsste und muss, die menschlich freigesetzten Energien, die Umsetzung von Energie für Energiedienstleistungen nach Möglichkeit mit Zielpunkt auf Gleichgewicht mit dem Naturhaushalt der Erde, auf Gleichgewicht mit der Sonnenenergie anzielt. Das ist der Punkt, den ich mal hier fixieren möchte als Zielpunkt. Ich möchte jetzt sagen, das ist ja fürchterlich sehr weit und ein sehr abstrakter Punkt, aber ich glaube, man muss auch mal so die ausmachbaren Markierungspunkte kennen. So viel also zum natürlichen Rahmen. Und der Mensch ist Teil der Natur einerseits, ist andererseits aber ein Wesen, das die Natur sich im Produktionsprozess aneignet als gesellschaftliches Wesen. Und insofern gestaltet er die Natur ja auch mit. Diese Wechselbeziehung zwischen der menschlichen Gesellschaft im gesellschaftlichen Arbeitsprozess und der Natur ist ja offenkundig. Und deshalb müssen wir auch fragen, wie ist denn der gesellschaftliche Rahmen für Energiewirtschaft? Und dann können wir natürlich jetzt nicht bis zurück in die Steinzeit gehen, sondern es genügt, wenn wir uns mit dem heutigen und der jüngeren Geschichte wenigstens in drei, vier Schlagworten beschäftigen. Ich glaube, da ist es schon wichtig festzustellen, dass die Erschließung und der Einsatz neuer Energiequellen, also die alten natürlichen, in Anführungszeichen, Energiequellen ersetzt haben, in der Produktion
also Ersetzung der Muskelarbeit von Mensch und Tier, des gigantischen Verbrauchs von Holz, als die ersten Industrieanlagen entstanden sind, wo in England die Industrieanlagen den Waldrändern folgen mussten, damit sie genügend Brennmaterial hatten, und die Schwierigkeiten, die die französische Industrie hatte, als die Wälder abgeholzt waren und ähnliches. Also die Ersetzung dieser alten natürlichen Energiequellen durch die Erschließung und Einsatz neuer Energiequellen, zuerst mal durch die Kohle, oder jetzt das mal als allgemeinen Punkt stehen lassen, dass das eine wichtige Voraussetzung war für die Entwicklung der industriellen Produktion, so wie wir sie heute kennen, und damit einerseits die Möglichkeit geboten hat, das Potenzial geboten hat, zur Befreiung des Menschen von stumpfsinniger, langwieriger, anstrengender Arbeitsverrichtung, um eben nur Energie für den Produktionsprozess aufzubringen und seine Lebensverhältnisse zu verbessern. Dies muss man aber schon ganz klar auch nur als Möglichkeit sehen. Wir Sozialdemokraten wissen aus unserer Geschichte, dass diese Möglichkeit immer von sich aus nie angewandt wurde, wenn sie zum Tragen kam, immer erkämpft werden musste. Und dass nach wie vor unter den herrschenden Produktionsverhältnissen, den kapitalistischen Produktionsverhältnissen natürlich, sich zunächst mal die Energiebereitstellung und der Energieeinsatz sich eben nicht an dieser Potenz, an dieser Möglichkeit primär orientiert, den Menschen von schwerer Arbeit zu befreien und ihn mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen, sondern primär an dem, was man Profitinteressen nennt. Das heißt, der Einsatz von Energie erfolgt in unserem Wirtschaftssystem primär, zunächst einmal wie hier alle anderen Produktionsfaktoren, Arbeit, menschliche Arbeit, Rohstoffe, Maschinen, so eben auch Energie, nach betriebswirtschaftlichen Kostengesichtspunkten. Und außerdem erscheint Energie, wie wir alle wissen an unserer Stromrechnung und sonst wo, in Produktion und Konsum als Ware. Und dies noch dazu, dies ist eine spezifische, besondere Bedingung der heutigen Situation auf einem nahezu vollständig monopolisierten Markt. Gesamtgesellschaftliche Interessen, das wissen wir aus unserer Geschichte, also wie zum Beispiel dieses Langzeitziel der Erhaltung des Energiehaushaltes der Erde, einer lebenswerten Umwelt, die Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse, die Erhaltung der Arbeitsplätze, Angebot sinnvoller Güter und Dienstleistungen, die müssen gegenüber diesem primären Selbststeuerungsziel der Energie als Ware einerseits, andererseits als Kostengesichtspunkt, der profitmindernd wirkt, politisch durchgesetzt werden. Und aus diesem Grunde ist vom gesellschaftlichen Rahmen her wohl ganz klar erkennbar, dass Energiewirtschaft im Rahmen Energiepolitik natürlich Wirtschaftspolitik und als diese Gesellschaftspolitik ist. Und nur in diesem Zusammenhang auch beurteilt werden kann. Und dass diese Politik für uns Sozialdemokraten keine interessenfreie, neutrale ist, sondern dass es sich dabei um massive Interessengegensätze handelt und dass wir da auf der Seite der arbeitenden Menschen stehen müssen, muss für uns, glaube ich, auch klar sein, ergibt sich eigentlich aus diesem gesellschaftlichen Rahmen. Punkt 2. Die energiepolitische Situation. Schauen wir uns an, die energiewirtschaftliche Situation. Wie kann man in einfachen Worten und mit wenigen Zahlen, ohne großes Zahlenwerk, da gibt es ja ganze Konvolute dazu, aber wie kann man die gegenwärtige energiewirtschaftliche Lage charakterisieren? A, weltweit, B, spezifisch für die Bundesrepublik. Um daraus dann abzuleiten, was denn nun eigentlich zu tun ist. Nun, die weltweite energiewirtschaftliche Situation kann man durch 1, 2, 3, 4, 5 vollschnittartige Merkmale charakterisieren, wie ich glaube. Erstens, das haben wir schon gesagt, in ständig steigendem, und zwar progressiv steigendem Umfang, werden die nicht erneuerbaren Energiequellen, also Mineralöl, Erdgas, Kohle, verbraucht. Und es ist absehbar, dass die Weltvorräte in wenigen Jahrzehnten oder spätestens Jahrhunderten erschöpft sein werden. Punkt 1. Punkt 2, dies passiert aber nicht so allgemein, sondern innerhalb dieses Verbrauchs zeigt sich eine gigantische soziale Ungerechtigkeit zwischen den Industrienationen, den kapitalistischen Industrienationen und auch den sozialistischen Industrieländern und den Völkern der dritten Welt, wie man so sagt. Zwei Drittel des Weltenergieverbrauchs teilen die kapitalistischen Industriestaaten unter sich auf. Also, was da ist, USA, Kanada, Japan und Westeuropa. Zwei Drittel des Weltenergieverbrauchs bei einem Bevölkerungsanteil von 19%. Man kann das auch pro Kopf angeben, dann kommt man so dahinter, dass ein US-Amerikaner doppelt so viel Energie pro Kopf verbraucht, also wie wir, und dass wir etwa 500 bis 700 Mal so viel verbrauchen wie jemand, der in Gabun leben muss und ähnliches. Wenn man jetzt sagen würde, dann machen wir es halt alle gleich und zielen als, darauf kommen wir nochmal zurück, als Ziel unserer Energiepolitik, wir wollen allen Menschen diese Segnungen des amerikanischen Pro-Kopf-Energieverbrauchs zugutekommen lassen bei bestehenden Systemen, dann kann man ausrechnen, dass die Welterdölvorräte in 10 Jahren erschöpfen werden. Nur das einmal schon als Zielpunkt, wo man feststellen kann, dass das sicherlich so nicht gehen kann. In dem Zusammenhang muss man jetzt aber schon noch was erwähnen. Also diese Globalzahl, was da gemacht wird, erweist sich schon als falsch, wenn man die Völker untereinander vergleicht. Aber es ist natürlich innerhalb der Völker erst recht nochmal so, auch dort ist es nicht der Pro-Kopf-Verbrauch verschleiert ja auch wieder, dass zum Beispiel 25 Millionen Amerikaner an der absoluten Armutsgrenze leben, US-Amerikaner, und die haben bestimmt nicht den Pro-Kopf-Verbrauch, der herauskommt, während andere das verschleudern. Und auch bei uns ist es ja nun, weiß Gott nicht, mit der Verteilungsgerechtigkeit schon alles zum Besten bestellt. Und anderswo auch. Das aber als eine Bemerkung, die deutlich macht, dass ich also den Pro-Kopf-Verbrauch nicht als eine Normgröße verstehe, sondern es ist halt eine statistische Zahl, die auf dem richtigen Level einen Vergleich erlaubt, um Größenordnung anzugeben, aber man nicht in die Gefahr fallen darf, da zu glauben, das würde die Wirklichkeit beschreiben. Dritter Punkt, weltweite Energiesituation, hat was damit zu tun, dass wir vielleicht in absehbarer Zeit uns gar nicht mehr über Kernenergie oder Kernspaltungsenergie unterhalten brauchen, jedenfalls nicht um die Nutzung, von der wir jetzt reden, sondern dass dann Westeuropa da atomisiert sein wird. Das ist ja etwas, was mich überhaupt sehr bewegt. Ich würde ja viel lieber mit euch darüber streiten und reden, was man denn in der Friedens- und Abrüstungspolitik macht, weil das eigentlich die Tagesaufgabe ist, die von der Geschichte auf die Tagesordnung gesetzt ist. Die Kernenergiefrage ist auch wichtig, aber wenn man das damit vergleicht, dann kann man sagen, müssten wir eigentlich all unsere Kräfte für die andere Frage einsetzen. Nun gut, wir wollen das trotzdem weiter tun, aber dieser dritte Punkt, der auch die weltweite Situation angibt, will ich nur an einem Beispiel verdeutlichen. Militärisch wird ein gigantischer Energieverbrauch, eine Verschwendung betrieben. Der Mineralölverbrauch für militärische Zwecke alleine beträgt doppelt so viel, wie das, was dem ganzen afrikanischen Kontinent an Mineralöl zur Verfügung steht. Nur so als ein Punkt, der deutlich macht, wie das sich auch auf dem energiewirtschaftlichen Teil niederschlägt. Viertes Kennzeichen, meiner Meinung nach wichtig, dass der Weltenergiemarkt nahezu ausschließlich bestimmt wird von den Profitinteressen multinationaler Konzerne, die teilweise von der, insbesondere bei Mineralöl, aber inzwischen, der Genosse Helmut Straub hat es ja gestern auch deutlich gemacht, inzwischen prospektieren die Mineralölgesellschaften in der Oberpfalz nach Uran, und die Texaco entwickelt Solarzellen, und also es hängt alles zusammen, die Ruhrgas hängt mit der Ruhrkohle zusammen. Also nicht nur beim Mineralöl, aber da am deutlichsten, die also von der Verarbeitung, von der Gewinnung, Transport und Verteilung der Energieträger fast völlig in der Hand haben. An der Stelle, das will ich übrigens nicht ausführen, kann man dann mal drüber reden, wie das denn nun eigentlich mit den Ölscheiks wirklich ist und ob die denn nun wirklich an den sogenannten Ölkrisen die Hauptschuldigen sind. Fünfter Punkt, den Interessen der entwickelten Industrieländer und der multinationalen Konzerne in der Energiewirtschaft tritt in verstärktem Maße die gemeinsame wirtschaftliche, politische Kooperation der erdölfördernden und Erdöl- und Rohstoffproduzierenden, rohstoffbesitzenden Länder entgegen, also Stichwort OPEC, aber auch in anderen Bereichen. Mit den 5 Punkten, das ist sicher nicht vollständig, aber ich meine, es sind die wichtigsten. In diesem Rahmen B, wie sieht das Energiesystem der Bundesrepublik aus, mit dem wir uns ja insbesondere beschäftigen müssen, weil das unser politisches Praxisfeld ist, wo wir ja auch Regierungsverantwortung tragen und wo wir politisch tätig sein wollen und auch müssen. Nun auch 5 Punkte oder 4 Punkte. 98%, vor kurzem jetzt sind es vielleicht noch 95% des über lange Sicht immer noch steigenden Primärenergieverbrauchs in der Bundesrepublik beruhen auf nicht erneuerbaren Energieträgern, also auf Erdöl, Kohle, Erdgas.
55% davon müssen importiert werden. Das war nicht immer so. In den 60er Jahren war die Bundesrepublik noch ein Primärenergieexportland. Und wenn man sich anschaut, wie die Primärenergieverbrauch verteilt ist, dann entfällt, da haben wir einen gewissen Erfolg erzielt in den letzten 1,5 Jahren, inzwischen unter 50%, vor 2 Jahren waren es noch 54%, inzwischen sind es ungefähr 48% auf Mineralöl. Aber auch hier ist eine Vergleichszahl von 1960 interessant, 1960 waren es 21%. 27% etwa fallen auf Braun- und Steinkohle, 1960 waren das 75% und 16% mittlerweile auf Erdgas. Die Kernspaltungstechnologie macht zurzeit etwa 4% an der Primärenergie aus. Zweiter Punkt, der Energieeinsatz und die Energieausnutzung des bundesrepublikanischen Energiesystems, der Energiewirtschaft ist in einem geradezu unvorstellbaren Maße, in geradezu absurden Maße verschwenderisch und unrationell. Das kann man sich gar nicht klar genug vor Augen führen. Eine Nation, die stolz darauf ist, im technischen Know-how, in Wissenschaft, Technik und sonstigen geistigen Leistungen an der Spitze mit an der Welt zu stehen, leistet sich ein Energiesystem, das noch dazu zu 95% nicht wiederherbringbare Energieträger sind, bei dem nur ein Viertel der eingesetzten Primärenergie wirklich das tut, wofür Energie eingesetzt wird, nämlich die Energiedienstleistungen zu erbringen, warm zu machen, Maschinen anzutreiben, Licht, Kommunikationssysteme. 3 Viertel der eingesetzten Primärenergie verpusten in die Umwelt als Abwärme, entweder bei der Energieumwandlung oder aber dann bei den Nutzungssystemen oder bei der Übertragung dazwischen. Ich glaube kaum, dass das in unserem Volk bisher so richtig gegenwärtig ist, weil wenn jemand unvoreingenommen, intelligentes Wesen sich das anschauen würde, dieses Wirtschaftssystem mit den Leistungen auf allen, würde dann hören, da gibt es ein Energieproblem und würde gleichzeitig sehen, also würde hören, es gäbe ein Energieproblem und würde gleichzeitig hören, dass man sich leistet, nicht wiederherbringbare Energien nur zu einem Viertel zu nutzen und 3 Viertel in die Luft zu blasen, der würde sicherlich nur noch den Kopf schütteln, ob so viel absurder und irrationaler Energiewirtschaft, scheinbar irrationaler Energiewirtschaft, so muss man richtig sagen. Was fällt bei dieser verschwenderischen Energiewirtschaft am meisten ins Gewicht? Ich will 3 Punkte herausgreifen, die wohl das größte Gewicht haben, alle 3 aus unterschiedlichen Gründen. Das ist einmal der Bereich der Raumheizung und Warmwasserbereitung, die immerhin von dem, was an Endenergie beim Verbraucher ankommt, 40%, 41% ausmachen. Weil es so ein großer Brocken ist, ist dieser Bereich bei der unrationalen Energieverwendung so wichtig. Der zweite Bereich ist der Verkehrssektor. Da ist es deshalb so wichtig, unter anderem auch, weil er zu 100% auf Mineralölbasis praktisch funktioniert. Und weil dort der Wirkungsgrad, das heißt die Umsetzung der Energie des Öls in unserem Tank, in das, was wir haben wollen, nämlich Fahrleistung, unter 20% liegt, also der miserabelste Wirkungsgrad überhaupt. Und der dritte Bereich, der wird meistens nicht genannt, ist aber gerade für die Energiewirtschaft von großer Bedeutung. Da stecken natürlich Interessen dahinter, das werden wir noch sehen. Das ist die Stromerzeugung und Stromanwendung. Und zwar da deshalb, weil aus physikalischen Gründen bei der Umsetzung von Wärmeenergie in mechanische Energie und dann über Turbinen, Generatoren in Strom, aus physikalischen Gründen grundsätzlich die Grenze der Umsetzung der Primärenergie bei etwa 30-33%, wenn man sehr kitzelt und alle möglichen Tricks anwendet, vielleicht bei 40% liegt, also immer über 60% der eingesetzten Primärenergie, der Kohle und anderer, aber auch der Kernspaltungsenergie, als Abwärme verloren geht. Das ist keine Bosheit von irgendwelchen Leuten zunächst mal so betrachtet, sondern das ist die Stromerzeugungsart. Die Frage ist allerdings, ob denn der Strom, der eine sehr hoch edle Energieform darstellt, der für ganz bestimmte Dinge einzig und allein sinnvoll verwendbar ist, also denken wir an die Kommunikationssysteme, Informationssysteme, denken wir an Licht und Kraft, und der auch leicht transportierbar ist, also eine hochveredelte Energieform. Die Frage ist allerdings, ob überall dort, wo bei uns Strom eingesetzt wird, und immerhin ist unser Endenergieverbrauch zu 15% elektrischer Strom, elektrische Energie, ob das denn wirklich dort überall physikalisch gesehen sinnvoll ist.
Und wenn man das anschaut, dann stellt man fest, dass die Bundesrepublik alles andere als unterelektrifiziert ist. Sie ist in einem gigantischen Maß überelektrifiziert. Es werden nämlich rund 50%, also etwa die Hälfte dessen, wofür elektrischer Strom angewandt wird, wird in einem Bereich angewandt, für den Strom wirklich nur eine viel zu edle Energieform ist. Wo man also im Grunde mit großem Geldaufwand, mit großen Investitionen, mit sehr viel menschlicher Arbeit und Erfindungsgeist erst Primärenergieträger in eine sehr edle Energieform umwandelt, sie dann hintransportiert und am Schluss wieder das Gleiche rausmacht, was in den Generator reingesteckt hat, nämlich Wärme. Simpelstes Beispiel. Eine an sich völlig unsinnige Art, wenn nichts anderes irgendwelche sozialen Nöte dazu zwingen, eine ganz unsinnige Art mit hochveredelter Energie, aber auch mit menschlicher Arbeit und das Gleiche nur mit Ressourcen der Volkswirtschaft umzugehen. Wir haben etwa einen wirklich stromspezifischen Energiebedarf von 8% unserer Endenergie, tatsächlich sind es aber 15%. Oder um das mal mit einem mit zwei Schlagworten anzugeben, um das besondere Beispiel der Raumwärmeerzeugung mit Strom über Elektroheizung. Das ist etwa so, im Frankenland ist das, glaube ich, besonders deutlich hier zu machen, wie wenn man aus einem Jahrhundertwein, den man also mit viel Arbeit kultiviert hat, gekeltert hat, gelagert hat, wenn man den dann hernimmt, um destilliertes Wasser zu gewinnen. Das ist etwa das Gleiche, wie wenn ich mit einem teuren, hochentwickelten Kraftwerk Strom entwickle und es dann hinterher nichts anderes mache, als wieder Wärme draus zu machen. Oder man kann auch sagen, wenn man mit einem zum Brotschneiden eine Motorsäge nimmt. Das ist auch etwa so ein Vergleich. Aber mit dem Wein, das fällt mir besser. Vierter Punkt, der unser Energiesystem in der Bundesrepublik kennzeichnet, ist, und das hängt einfach mit den anderen zusammen, natürlich hängt mit den 75% Energie, die verbrustet wird in Wärme, zum Beispiel hängt halt die steigende Umweltbelastung zusammen, die in Staub- und Gasemissionen besteht, also das, was bei Kohlekraftwerken zum Beispiel rauskommt, CO2, Kohlendioxid, Stickoxid und anderes, Fluorwasserstoffe und andere Geschichten, aber, und das wird meistens vergessen, die Wärmeemissionen in unsere Flüsse, in unsere Abluft, in unsere Luft, die langfristig gesehen eigentlich das Hauptproblem darstellen. Denn diese vom Prozess her lassen sich und von der Technik her lassen sich Staub- und Gasemissionen irgendwann beherrschen und sie sind auch heute schon eigentlich beherrschbar, bloß werden halt dann wieder aus anderen Gründen nicht die entsprechenden Techniken eingesetzt. So, jetzt müssten wir noch zwei Worte verlieren über, kennzeichnen wir jetzt mal vom energiepolitischen, energiewirtschaftspolitischen Gesichtspunkt die Situation der Bundesrepublik. Energiewirtschaft als Teil der Wirtschaft überhaupt hat was mit wirtschaftlicher Macht zu tun und die wesentlichen Kennzeichen dessen, was da im Energiebereich bestimmend ist, sind zwei Abhängigkeiten, die immer deutlicher werden. Einmal die Abhängigkeit von den multinationalen Ölkonzernen einerseits, wegen des hohen Anteils an Öl, was wir brauchen. Und zweitens, und darüber wird auch nicht genug geredet, die Abhängigkeit von den großen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die, obwohl sie zu 80% mit öffentlichem Kapital arbeiten, sich genauso gebärden wie jedweder Multi, eine Preis- und Kostenpolitik betreiben und eine Investitionspolitik betreiben, der sich in nichts von einem rein privatwirtschaftlich organisierten, profitorientierten Unternehmen unterscheidet. Die betreiben ein ganz massives, nachweisbar massives Strommarketing, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Und da sie in der Bundesrepublik praktisch das Monopol für Energieerzeugung besitzen und für Energiedurchleitung besitzen, hängt natürlich unsere ganze Energiewirtschaft von diesem Monopol ab. Es gab vor 4 Jahren einen ersten Bericht der Monopolkommission, die im Deutschen Bundestag eingesetzt ist. Und das ist ein sehr neutrales Wissenschaftlergremium gewesen, aber sie kamen, bei solchen neutralen Gremien habe ich immer so meine Verdächte, aber wenn man mal einen Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen denkt, aber da, die kamen nicht umhin, wenigstens das festzustellen, dass es in zwei Sektoren in der Bundesrepublik untragbare monopolisierte Zustände gibt, das ist das Bankenwesen und das ist die Energiewirtschaft. Also wenn die das schon feststellen, dann bedarf es wohl keiner weiteren Kommentierung. Wie hat die Energiepolitik ausgesehen, die ja nicht ganz unbeteiligt ist an dem, was da entstanden ist? Man kann
im Zuge der Geschichte der Bundesrepublik so drei Phasen mit einer Vorphase unterscheiden. Also bis 1958, da hat man voll auf den Steinkohlenbergbau gesetzt, hat Kohleförderung im großen Maßstab betrieben und hat subventioniert und Höchstpreise garantiert und saß dann 1957 auf einem riesen Überangebot an Kohle, an deutscher Kohle, das nicht abgesetzt werden konnte. Interessant ist, dass 1957 zu demselben Zeitpunkt, als die Kohlekrise sich abzuzeichnen begann, die damalig schon existierenden Atomweisen von lang anhaltender Knappheit an Kohle geredet haben, obwohl schon absehbar war, dass da ja das alles nicht mehr so richtig funktioniert. Wirft ja so ein bisschen ein Licht drauf, wie solche Prognosen zu werten sind. Die erste Phase in der Energiepolitik war bestimmt durch die Sicherung. Also wir sehen schon, wie es hingeht. Erst eine Förderung, dann Sicherung der Steinkohlenförderung. Und da ist eine Zahl ganz interessant. In den Jahren 58 bis 66 hat die Bundesrepublik jährlich 140 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert. Heute erklärt man uns, 100 Millionen Tonnen gingen nicht mehr. Und diese 140 Millionen Tonnen wollte man fördern. Sie waren zugänglich und die Arbeitskräfte waren dazu da. Was dann passiert ist, lässt sich mit kurzen Worten so sagen, da man wirtschaftspolitisch unter der Ägide von den großen Erhard und Adenauer natürlich nichts dagegen tun wollte, weil es ja alles freie Marktwirtschaft ist, die von sich aus mal sozial bleibt oder wird, hat man also die Ölmultis reingelassen, die haben eine Dumpingpolitik beim Preisbetrieb auf dem Wärmemarkt, weil das Öl gegenüber der Kohle den großen Vorteil hat, dass es auf zwei Märkten agiert. Auf dem Wärmemarkt und auf dem Kraftstoffmarkt. Und auf dem Wärmemarkt haben sie jegliche Preise unterboten und sind dann groß eingestiegen. Das Ergebnis haben wir vorhin gehört. Von 21% Anteil 1960 sind wir heute auf 50% Öl. Und haben dafür das, was sie da eingebüßt haben, in Anführungszeichen, sich auf den Kraftstoff, auf den Benzinsektor wieder reingeholt. In der dritten Phase, oder in der eigentlich zweiten Phase, hat man dann sich konzentriert, die Kohle zu sanieren. Das ist die Zeit, wo dann die Ruhr-Gesellschaft gegründet worden ist, mit staatlicher Beteiligung, die saniert werden sollte, wo das Kohleanpassungsgesetz entstanden ist, wo der Kohlepfennig herstammt und ähnliches mehr. Das Ergebnis auch, wo also Riesensubventionen in die Kohleindustrie gesteckt worden sind, um die Kohle zu sanieren. Man hat also dann auch sowas gemacht, dass man Bergwerksgesellschaften, die vorher sich geweigert haben, vernünftig zu investieren, ihre Technologie zu modernisieren und anderes mehr, hat man dafür noch belohnt, indem man Stilllegungsprämien gezahlt hat, obwohl erwiesen ist zum Beispiel, dass diese Bergwerksgesellschaften teilweise stillschweigend in ihren eigenen Konkurrenten investiert haben, nämlich in Öl. Und dann haben sie auch noch Prämien dafür gekriegt, dass sie stillgelegt haben. Das hat dann zu der bekannten Tatsache geführt, dass es mit der Kohle, und davon haben wir uns nie wieder richtig erholt, dass also Größenordnung 400.000 Arbeitsplätze vernichtet wurden und außerdem unsere eigene, der Primärenergieträger zumindest für kurze und mittelfristige Zeit, den wir im eigenen Lande haben, heute halt sehr weit zurückgedrängt ist. Und die dritte Phase ist dann die Energiepolitik, die ab 1973 begonnen wurde, von der man unter sozialdemokratischer Führung, von der man vieles Schlechte sagen kann, aber eines Gute, und das ist doch relativ wichtig, das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist in der Energiepolitik versucht worden, ein geschlossenes Konzept wenigstens zu machen und aufzulisten, worum geht es denn eigentlich, was kann man denn alles tun, und es ist da auch zum ersten Mal richtig aufgetaucht, Dinge, von denen wir nachher noch reden müssen, nämlich die Förderung von neuen Energieträgern. Bis dato war überhaupt praktisch nur die Kernspaltungstechnologie gefördert worden. Das Verhältnis von Nicht-Kernspaltungstechnologie zu anderen Technologien in den Förderungsprogrammen der Bundesregierung lag früher bei 1 zu 70. Heute liegt es immerhin schon bei 1 zu 7. Kann man sagen, ist ein Fortschritt, ja. Werden wir sehen, ob das reicht. Unterm Strich muss man feststellen, dass die Energiepolitik der Bundesregierungen auch mit die unserer eigenen in wichtigen Teilen, weil denn diese Umkehr war nicht eine Fundamentalumkehr, im Grunde im Rahmen der Wirtschaftspolitik eingebaut natürlich, ein hinter den Investitionsentscheidungen der entsprechenden führenden Kapitale in den Energiesektoren folgende Energiepolitik. Bei den Investitionsentscheidungen sind wir dort getroffen worden. Erst waren es die Ruhrbarone, dann hat man versucht, die hochzuhalten und zu unterstützen, zu subventionieren. Dann waren es die Ölgesellschaften, die die Energiepolitik bestimmt haben, und der Staat hat hinterher versucht zu korrigieren. Und heute ist es die Kraftwerksindustrie und unter ihr natürlich die Kernkraftwerksindustrie, die die führenden Positionen da ausmacht in der Energiewirtschaft. So viel dazu, und zu diesem Teil noch sozusagen jetzt das zusammenfassend. Wenn man das Energiesystem sieht, wenn man die energiewirtschaftliche Situation, energiepolitische Situation weltweit in der Bundesrepublik sieht, und wenn man das zusammennimmt, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass ohne eine grundsätzliche Umorientierung der Energiepolitik die Verschwendung der nicht regenerierbaren Rohstoffe, die Mehrenergieträger Kohle, Erdöl, Erdgas, die Zerstörung der Umwelt und auch die Ausbeutung der Länder der Dritten Welt sich in gesteigertem Maß fortsetzen wird. Die Folgen für die materielle und die soziale Zukunft der Menschheit wären katastrophal. Nun gibt es ja da diese berühmten Energiebedarfsprognosen. Ich bin eigentlich ziemlich froh, weil in den letzten 2 Jahren ist es um die sehr still geworden. Bis vor 2 Jahren hat man in allen Diskussionen sich lebhaftest mit denen auseinandersetzen müssen, weil die immer vorgerechnet haben, wie der Energiebedarf steigt, und ohne Energie gibt es also keine Produktion, und ohne Produktion gibt es keine Investition und keine Arbeit und nichts, sodass also vor uns immer aufgebaut wurde, in Anlehnung an ein böses Wort, aber sagen wir jetzt mal gestattet, so die Vision des Volkes ohne Strom. Und das Ergebnis war dann auch so jedenfalls die Zielsetzung, auch polemisch ein bisschen gesagt, aber Polemik belebt manchmal ein bisschen, ist nicht böse gemeint, in Abwandlung dieses Spruches, bei uns kommt die Politik aus der Steckdose. Diese Prognosen kann man nicht abwerten, man kann sie nicht total wegschmeißen, obwohl es eine ganze Menge an wissenschaftstheoretischer Kritik dran gibt, insbesondere wenn sie langfristig sind. Deshalb sind es, weil sie jetzt langfristige Prognosen, die seit kurzfristig jetzt schon widerlegt sind zum Teil. Aber man kann auf jeden Fall zum Beispiel sagen, dass für kurzfristige Entwicklungen das schon wichtig ist, zu wissen, was kann denn passieren, wenn. Und wenn eine Prognose so gemacht wird, dass man sagt, wenn zum Beispiel dies und das passiert, wenn die und die energiepolitische Strategie eingeleitet wird, dann bedeutet das dies und jenes. Und wenn ich was anderes mache, dann verändert sich das so. Das ist eine vernünftige Sache. Das würde heißen, Prognosen als Entscheidungshilfen zu nehmen. Und wenn man es unter diesem Gesichtspunkt nimmt, dann muss man alle Energieprognosen so nehmen, dass wir sagen, so wie das prognostiziert ist, darf es unter gar keinen Umständen werden. Und unsere ganze Energiepolitik muss darauf ausgerichtet sein, dass die vorliegenden Prognosen, die vorliegenden offiziellen Prognosen, nicht Wirklichkeit werden. Das wäre dann eine Handlungsanweisung, die sich zwingend ableitet, wenn man sich anschaut, wie da geplant ist, dass der Energieverbrauch ansteigt, dass auch die nicht erneuerbaren Energieträger nicht ersetzt, also schon stückweise ersetzt werden, aber nicht sehr viel weniger. Also zum Beispiel auch das, was der Referenzfall für den Bundesparteitag 1977-79 gewesen war, wo man also im Jahr 2000 mit der Verdoppelung des Primärenergieverbrauchs rechnet, ist der Erdölverbrauch, der dann da prognostiziert wird, nicht kleiner oder kaum kleiner, als er heute ist. Und dann heißt, das wird dann verkauft als Politik weg vom Öl. Das steht in den Prognosen so drin. Aber in einem anderen Punkt sind sie noch bedeutsam. In 2 anderen Punkten sind sie noch bedeutsam, diese Prognosen, weshalb ich daraus die Schlussfolgerung ziehen, oder wir alle daraus die Schlussfolgerung ziehen müssen, dass sie uns auf jeden Fall vorgeben, was nicht werden darf. Das ist einmal die Geschichte, dass das Problem, das langfristige Problem, eine Energiewirtschaft aufzubauen, die im Gleichgewicht mit dem Energiehaushalt der Erde ist, dadurch in keiner Weise angezielt wird, in keiner Weise angezielt wird. Und zweitens, was mindestens ebenso wichtig ist, dass diese gravierende, für uns Sozialdemokraten eigentlich unerträgliche Ungerechtigkeit in der Verteilung der Energie als Möglichkeit für die Menschen zu einem sozial gerechteren Leben zwischen uns und den Drittweltländern nach diesen Prognosen nicht besser wird, sondern sogar noch schlechter wird. Also das Verhältnis, oder zumindest sich nicht ändert.
Die neueste Modellrechnung von diesem JASA-Institut in Wien, ein Forschungsbericht, der von der Max-Planck-Gesellschaft jetzt auch rausgekommen ist, die rechnen selbst bei dem Energiebedarf niedrigen Teil, also wenn man zwei Varianten und die eine Variante mit einem niedrigeren Energieverbrauch, kommt dann halt heraus, dass zwischen den Industrieländern und den Drittweltländern nahezu die gleiche Ungleichgewichtigkeit in dem, was an Energie zur Verfügung steht, im Jahr 2000 herauskommt. Und das können wir nicht akzeptieren. Das ist eine inhumane Energiepolitik, die das erreicht. Und damit ist die Zielvorgabe, denke ich, sozial und auch von der ökologischen Seite her mit der Zielsetzung Gleichgewicht mit dem Energiehaushalt der Erde angegeben. Und an der Stelle, jetzt kämen wir zum dritten Teil und müssen uns fragen, was für einen Stellenwert hat bei dieser Situation, bei dieser Aufgabe, bei diesem Ziel die Kernspaltungstechnologie. Bringt sie uns diesem Ziel näher, wenigstens ein Stück? Leistet sie das, was wir als Sozialdemokraten wollen oder wollen müssen oder müssten? Oder kann sie das nicht? Das Hauptproblem ist nochmal zu fixieren, ist allgemein Zielsetzung Energiehaushalt der Erde, soziale Gerechtigkeit, auch zwischen den Völkern, und konkret gigantische Energieverschwendung heißt also Verbesserung der Energieanwendung und Energienutzung und Substitution der nicht erneuerbaren Energieträger, Erdölproblem. Und wir müssen uns fragen, was kann die Kernenergie da leisten? Und müssen uns dann zweitens fragen, was, wenn wir festgemacht haben, was kann sie leisten, auf Kosten welchen Risikos? Und das gilt es dann abzuwägen. Um das an der Stelle mal gleich deutlich zu machen, es ist absurd zu fordern, es gäbe eine Technologie, die kein Risiko tragen würde. Das gibt es nicht. Jede Technologie hat ein Risiko. Es kommt immer darauf an, wofür man welches Risiko in Kauf nimmt und welche anderen Risiken man vermeidet. Und soweit stimme ich mit dem Genossen Staub vollkommen überein, diese abstrakten Formulierungen. Konkret dann natürlich nicht mehr. Das wird sich zeigen. Und zweitens ist es unzulässig, meiner Ansicht nach, bei Risikovergleichen, genauso wie es unzulässig wäre zu sagen, wir suchen nach einer Technologie, die risikolos ist. Genauso ist es unzulässig zu sagen, ich nehme jetzt eine Technologie her und vergleiche das Risiko, das ich vorher bestimmt habe, das ist ja eine wissenschaftlich gar nicht so leichte Aufgabe bei manchen Technologien, und vergleiche das mit jedwedem mir gerade irgendwo einfallenden, zusammengekehrten Risiko. Ich kann Risiken auch nur vergleichen für gleiche Leistungen. Also ich kann das Kernenergierisiko, mit dem ich Strom gewinne, vergleichen mit anderen Stromerzeugungstechnologien. Das ist absolut unehrlich und unredlich aus meiner Sicht, wenn ich das Risiko des Radfahrens vergleichen würde mit dem Risiko, sagen wir mal, des Steinpilzeessens, wenn da eine Vergiftete drunter ist. Und genauso ist es, mit einem will ich mich fortbewegen, mit anderen will ich essen. Und genauso ist es unredlich, die Technologie der Kernspaltung zu vergleichen mit völlig anderen technischen Risiken. Ich muss sie vergleichen mit Technologien, die den gleichen Dienstleistungszweck erfüllen, Stromerzeugung zum Beispiel, oder Energie, zumindest ein Energieumwandlung. Das vorab fragen wir uns also zunächst mal nach den Risiken der Kernenergie, wie ich sie sehe. Nun nebenbei bemerkt, so ganz, bis jetzt habe ich eigentlich weniger fachlich oder so von dem geredet, was ich beruflich mache, aber jetzt muss ich das schon, und da ich von Haus aus Physiker bin mit der Fachrichtung Biophysik und mich auch mit Strahlenwirkung, Strahlenschutz, auch mit Strahlenbiologie beschäftigt habe, glaube ich, kann ich da schon einigermaßen kompetente dazu sagen. Zunächst mal, ich will es voranschicken, ich bin der Überzeugung, dass bezogen auf die Strom-, auf die Energieumwandlungssysteme und insbesondere auf die Stromerzeugungssysteme die Kernspaltungstechnologie einen qualitativ höheren
höheres Risiko als die anderen Technologien hat und ich will das auch begründen. Ein qualitativer Risikosprung beim Übergang von anderen Stromerzeugungstechnologien auf diese. Das erste ist die Frage der Strahlenbelastung. Bei der Strahlenbelastung, also des Teils der Energie, die bei der Kernspaltung in Form von Strahlenenergie frei wird und dann, weil es eben sehr energiereiche Strahlung ist, sehr durchdringende Strahlung ist, auf den Menschen einwirkt und dann Schäden hervorrufen kann, muss man, wenn man die Sache nüchtern betrachtet, schon sagen, dass der Normalbetrieb, der Auslegungsbetrieb der Kernkraftwerke in der Bundesrepublik und derzeit auf der Welt, sofern die Sicherheitsstandards so sind wie bei uns, beschränkt man es mal auf die Bundesrepublik, sicherlich kein schwerwiegendes Risiko darstellen. Da stimme ich vollkommen im Genossen Straub überein. Dieser Vergleich, den er gestern gebracht hat, sind entsprechend durchaus den neuesten Zahlen. Bezüglich der derzeitigen zivilisatorischen Strahlenbelastung, also das, was durch Menschen an energiereicher Belastung auf uns zukommt, ist die Röntgendiagnostik wesentlich höher als das, was bei Kernkraftwerken im Normalbetrieb herauskommt. Das heißt allerdings noch nicht, und da muss ich den Genossen Straub von gestern nicht widersprechen, es ist natürlich schon so, dass immer was rauskommt. Ne? Es stimmt ja nicht, dass im Normalbetrieb nichts rauskommt, denn es gibt Leckagen, es gibt immer was. Es ist, jedes Jahr veröffentlicht die Bundesregierung den Bericht und da kommt halt, da stehen teilweise gigantische Zahlen drin. Also wenn man nicht viel davon versteht, wird man davon schon ganz irre gemacht. Da steht zum Beispiel drin, Gesamtabgabe an radioaktiven Edelgasen im Jahr so 30.000 Kiri, die aus Kernkraftwerk Schloten rausgeht im Normalbetrieb. Da sind keine Unfälle dabei. Und diese Zahlen stammen ja von den Messstationen der Kernkraftwerksbetreiber selbst. Also da wird ja niemand dran zweifeln. Trotzdem, die erste Behauptung, die ich gesagt habe, ist belegbar und ist richtig. Es bedeutet keine größere Strahlengefährdung. Aber es ist falsch zu sagen, es käme nichts raus, und es ist auch falsch zu sagen, es würde überhaupt nichts bedeuten. Denn nach den heutigen Kenntnissen der Strahlenbiologie und der Strahlengenetik muss man nach wie vor davon ausgehen, dass selbst die geringste Strahlenabsorption im Körper des Menschen ein, wenn auch noch so kleines, zusätzliches Risiko darstellt. Also ist klar, was ich meine. Es ist wenig, es ist sehr wenig. Aber zu sagen, es ist null, ist nicht richtig. Es ist sehr, sehr wenig und es ist sicherlich auch richtig, dass im Rahmen der spontanen Krebsrate, die bei uns herrscht, man sicherlich diese winzige und auch in Schätzzahlen angebare zusätzliche Krebsrisiko des Normalbetriebs so winzig ist, dass man sie sicher überhaupt statistisch nicht finden kann. Aber man kann es nicht total ausschließen. Die geringste zusätzliche Strahlenenergie bedeutet ein geringstes zusätzliches Strahlenrisiko. Aber das ist nicht das Problem. Für mich ist von der technologischen Seite her und von der Strahlungsseite her das Zweite, Helmut hat es gestern dankenswerterweise schon angeführt, für mich ist in der Tat das Null-mal-unendlich-Dilemma der entscheidende Punkt. Was meine ich damit? Risiko ist das Produkt aus zwei Größen, nämlich wie häufig kann was passieren, Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensfallhöhe. So wird Risiko in der technischen Wissenschaft, aber auch in der sonstigen Wissenschaft definiert. Ist eine recht sinnvolle Definition. Aber es gibt dann ein Dilemma, nämlich eben das Null-mal-unendlich-Dilemma. Wenn ich sagen kann, die Eintrittswahrscheinlichkeit für so einen größt anzunehmenden Unfall, also zum Beispiel ein Chorschmelzen beim Leichtwasserreaktor oder ein Super-GAU, wisst ihr auch, der Primärkühlleitung in sehr kurzer Zeit, kann natürlich sagen, das ist sehr, sehr selten. Aber wenn der dann auftretende Schadensfall so gewaltig ist, wie man nach all dem, was man weiß über diese Energie und über die Strahlung, wenn er so gewaltig ist, dann bin ich persönlich nicht bereit, die Multiplikation durchzuführen und zu sagen, das geht noch. Das bedeutet, das Null-mal-unendlich-Dilemma, also die Tatsache, dass ich etwas, was ganz selten stattfinden kann, multiplizieren müsste mit einem eigentlich auf nationaler Ebene unendlich großen Schaden. Unendlich ist er natürlich nicht. Aber 20, 30.000 Tote unter Umständen, wenn die Windrichtung ungünstig ist, auf ein Ballungsgebiet hingeht, einige tausend sofort Tote und 20.000 spätere und die Spätfolgen, die nicht absehbar sind, ist für mich eine Multiplikation, die ich als Politiker nicht ausführen möchte,
und auch nicht verantworten kann. Da muss uns Menschen verdammt nochmal eine andere Technologie einfallen, die sowas nicht in sich birgt. Und verglichen damit sind die Risiken der Stromerzeugung mit Kohle überhaupt nicht vergleichbar. Überhaupt nicht vergleichbar. Ohne dass da irgendetwas beschönigt werden soll, der Unfälle zum Beispiel im Ruhrbergbau oder sonst wo. Aber mit Schadensfällen dieses Ausmaßes sind nicht vorstellbar und schon gar nicht mit der katastrophalen Langzeitwirkung dieser Schadensfälle, die dann halt einfach da sind, radioaktive Verseuchung von Landstrichen auf Jahrzehnte hinaus, wenn nicht länger. Und die Langzeitwirkung auch der relativ geringen Strahleneinwirkung, die erst nach Generationen zum Tragen kommen kann. Dritter Punkt, weshalb ich glaube, dass diese Technologie einen Risikosprung darstellt, hängt auch mit dem Strahlen zusammen und mit ihrer Gefährdung, aber nicht mit ihrem momentan zur Wirkung kommen, sondern mit der Möglichkeit, dass sie zur Wirkung kommt, also mit der Problematik der Entsorgung, der Endlagerung. Ich will von Wiederaufbereitung jetzt gar nicht reden, da komme ich nachher nochmal drauf, aber jedenfalls der Entsorgung. Wir haben heute schon in der Bundesrepublik einige tausend Tonnen Plutonium, einige tausend Kilogramm Plutonium. Man muss wissen, dass Plutonium eines der schon chemisch giftigsten Stoffe ist, die es gibt. Und bezüglich der Strahlung, die es aussendet, ist es halt so, dass man abschätzt, und da streite ich nicht, ob das jetzt Faktor 2 rauf oder runter ist, aber nur Größenordnung, ein Mikrogramm, also ein Millionstel Gramm Plutonium reicht aus, um Krebs und Lungenkrebs zu erzeugen. Also so einige tausend Kilo, kann sich jeder ausrechnen, wie viele Milliarden Menschen das reichen würde. Das ist natürlich auch keine ganz sinnvolle Rechnung, das kann man nur so als Größenordnung angeben. Aber es ist eines der giftigsten Stoffe überhaupt. Und das ist heute schon da, weil unsere Reaktoren laufen und alle eineinhalb Jahre werden sie neu beladen. Und wir wissen bis heute nicht, wo das Zeug hinkommt endlich. Aber es ist da, es ist vorhanden bei uns. Oder man kann es auch so sagen, es ist etwa so, wie der Flugkapitän, der seine vollbesetzte Mannschaft da im großen Flugzeug hat und sagt, so jetzt muss ich sie auffordern zu beten, denn der Flugplatz, wo wir landen sollen, ist leider noch nicht gebaut. Ja, also das ist halt die Tatsache. Und da hilft uns auch gar kein Liefervertrag und kein Vertrag mit der Cogema in Frankreich, weil durch diese Situation ja bekannt geworden ist, dass die das jederzeit kundigen dürfen. Und Schweden haben da irgendwie nicht so ganz gut aufgepasst, vielleicht war das auch die Absicht, dass die Öffentlichkeit das erfährt. Da steht ja bei den schwedischen Verträgen steht drin, dass das jederzeit kündbar ist und dass das auch die Kosten des Lieferlandes wieder zurückgeholt werden muss. Und es ist kaum anzunehmen, dass die Bundesrepublik andere Verträge hat mit La Hague. Das ist aber so eine Randbemerkung jedenfalls. Die Tatsache, dass wir jetzt schon mit den wenigen laufenden Kernreaktoren der Bundesrepublik das radioaktive Inventar in der Nähe des Menschen ständig weiter erweitern, obwohl kein Mensch uns bis heute genau sagen kann, wo kommt es hin, halte ich für unverantwortlich. Halte ich für unverantwortlich, jawohl. Nächster Punkt, jeder weiß, auch das Atomforum gibt es zu, dass die Uranvorräte in der heutigen weiteren Ausbau der Leichtwasserreaktoren so weitergeht, dass dann das Uran, das wirtschaftlich abbaubar ist, in 40 Jahren zu Ende ist. Das heißt, jeder, der heute für Leichtwasserreaktorbau tritt, ob er das weiß oder nicht, die klügeren Leute wissen das natürlich, insgeheim und ohne dass es offen sagt, für den schnellen Brüter ein. Vom schnellen Brüter weiß keiner, ob er finanzierbar sein wird in dem Maße. Es weiß keiner, und da waren wir uns gestern ja auch einig, ob er eigentlich großtechnologisch so funktioniert, wie er soll. Und die zusätzlichen Gefahren des Brüters sind nochmal eine Stufe weiter, als die ich gerade vorhin bei dem höchst anzunehmenden Unfall beim Leichtwasserreaktor angeführt habe. Das heißt also, der weitere Ausbau der Leichtwasserreaktoren-Generation bedeutet, entweder die Verschleuderung von riesigen Mengen an wirtschaftlichen Ressourcen, menschlicher Arbeit, Rohstoffen und anderem, da steht dann das Ruin rum, oder aber den Zwang, den schnellen Brüter zu bauen, auf Teufel komm raus, koste es, was es wolle. Und damit verbunden ist natürlich dann etwas anderes, dass der schnelle Brüter nämlich dann einfach notwendig macht, das, was die Befürworter des forcierten Ausbaus der Kernenergie sowas der Brennstoffkreislauf nennen. Das Kennzeichen seines Brennstoffkreislaufs ist, dass er kein Kreislauf ist. Denn in einem Kreislauf stellen Sie sich vor, dass da nichts rauskommt. Aber das ist halt nun mal nicht so. Erstens kommen da die Endprodukte raus, das haben wir gestern an der Folie gesehen. Außerdem wird da Plutonium erzeugt oder herausgeholt. In Brütern wird Plutonium erzeugt. Und es ist überhaupt nicht sicher, dass dieses fein abgestimmte System aus Leichtwasserreaktoren und Brutreaktoren, die sich wechselseitig dann über Abfälle dann mit Brennstoff wieder versorgen, so ausgeglichen funktioniert, dass nicht mehr Plutonium entsteht, als verbraucht wird. Und außerdem muss das Plutonium ja an der Wiederaufbereitungsanlage gewonnen werden. Das heißt, man muss in den Brennstoff, in die Brennstäbe eingreifen, muss eine chemische Trennung machen. Und jeder, der weiß, was es heißt, sowas aufzumachen, damit zu manipulieren, das sind notwendigerweise aus ganz logischen Überlegungen heraus die Möglichkeiten, dass was entweicht, dass was entwendet wird, die Möglichkeiten, es ist eben der Kreislauf geöffnet. Und es ist in ungleich größerem Maße geöffnet, als wenn ich die Brennstäbe, die jetzt abgebrannt sind, so wie sie sind, in eine, wenn sie schon da wäre, endgültige Lagerungsstätte zu bringen. Das wäre ungleich besser, als die erstmal aufzumachen.
Gibt ja in Großbritannien nach wie vor die Geschichte, dass da einiges Plutonium verschwunden ist, aber kein Mensch weiß, wo es sich befindet. Kann man nur hoffen, dass es an einem sicheren Ort ist. Ja, und der letzte Punkt, weshalb ich meine, dass das Risiko eben qualitativ sehr viel größer ist, ist das, was der Genosse Straub gestern negiert hat. Ich würde das nicht negieren. Dass nämlich der Zwang, diese Technik, diese Großtechnik sicher zu machen, wird ja von jedermann anerkannt. Da sind wir uns ja alle einig, die Befürworter und diejenigen, die skeptisch sind. Aus dem Zwang zur Sicherheit folgt aber, auch die, wenn die schon so gefährlich sind und man so eine Sicherheitsphilosophie hat, dann muss man auch auf deren Einhaltung achten. Und wenn die sehr groß ausgebaut ist, und da sie ja immer in sehr großen Anlagen gebaut wird, bedeutet das halt ganz schlicht und einfach, dass sehr viele Menschen direkt und indirekt damit zu tun haben. Indirekt hat der Genosse Straub gestern den Beweis dafür geliefert, dass sie gar nicht so Unrecht haben. Kann man ja gesagt, von den zigtausend Zulieferfirmen, die an den Reaktoren dranhängen, an diesen Zulieferfirmen arbeiten Menschen. Und alle diese Menschen werden, wenn man es wirklich sicher machen muss, und sich muss man ja, da gibt es ja gar keinen Zweifel, müssen in irgendeiner Weise, muss man sich gegen Missbrauch, gegen Kriminalität, gegen Fehlerhaftigkeit absichern. Und das bedeutet den Zwang, den verstärkten Zwang, es gibt diesen Zwang aus anderen Gründen oder den politischen Willen dazu gibt es ja auch noch, sowas zu machen. Es liefert dann auch noch zusätzlich den Zwang und den Vorwand für politische Kräfte, die sowas sowieso gerne tun. Das muss man ja dazu rechnen. Ich darf nur erinnern, was gar nicht weit von Erlangen am 5. März passiert ist. Dann kann man sich ja schon ausmalen, dass so andere Vorwände, die dann den technischen Sachzwang hinter sich haben, natürlich erst recht sehr gerne genommen werden, um aus unserem Volk ein in weiten Teilen polizeilich überwachtes, registriertes und mit dem Abbau bürgerlicher Freiheitsrechte versehenes Volk zu machen. Der Genosse Straub hat zwar gestern gesagt, keine Angst, ich würde ihm auch mal raten, mit dem Genossen Traube zu reden. Der hat vor 5 Jahren schon die leidvolle Erfahrung dieser schon offensichtlich jetzt bei, jedenfalls bei wichtigen Leuten, laufenden Überwachung der staatlichen Apparate zu tun gehabt. Und der letzte Punkt, den man unbedingt anführen muss, weil er inzwischen auch gezeigt hat, dass er zu ganz massiven Völkerrechtsverletzungen und terroristischen Akten von gewählten Regierungen führt, ist die Tatsache, dass halt die Kernspaltungstechnologie in sehr einfacher Weise zur Atomwaffenproduktion benutzt werden kann. Ich glaube kaum, es hat übrigens auch niemand widersprochen, dass es geht. Es wird jetzt nur darum gestritten, ob die Irakis das auch gemacht haben. Der Begin, dieser staatliche Terrorist, der hat ja sicher keinen Zweifel dran gehabt, dass es möglich ist, denn sonst hätte er dieses Risiko, was ihm ja unter Umständen die Freundschaft seiner Amerikaner da kosten könnte, oder zumindest die Lieferung von Kampfflugzeugen, dann hätte er es ja bestimmt nicht gemacht. Es gibt da zumindest einen Hinweis darauf, und außerdem ist das ja auch eine gesicherte Tatsache, dass ich, wenn ich die Kernspaltungstechnologie in einem Land habe, mit relativ einfachen Eingriffen Kernwaffen herstellen kann. Und dieser militärische Missbrauch wird noch um einige Größenordnungen gefährlicher und schwieriger oder schlimmer und auch leichter, wenn die Plutoniumswirtschaft bestünde. Und wenn ich dieses jetzt alles zusammennehme,
Dann habe ich jetzt etwa gekennzeichnet, worin ich diesen qualitativen Risikosprung in dieser Stromerzeugungstechnologie sehe. Und jetzt muss man fragen, und ich bin da schon konsequent, man muss jetzt fragen, es gibt keine Technologie ohne Risiko. Und man muss jetzt fragen, wofür ist es notwendig, dieses Risiko auf mich zu nehmen? Ist es wirklich unumgänglich? Es könnte sein, dass es unumgänglich ist. Also gesetzt den Fall, es würde stimmen, dass wenn wir das nicht machen, dass dann also ein wirtschaftlicher Zusammenbruch in kürzester Zeit mit einem Meer von Blut und Tränen, sozialer Ungerechtigkeit und Arbeitslosigkeit und Not und Elend entstehen würde, dann kann man drüber reden. Die Frage ist das der Fall? Und die Frage ist, wofür ist jetzt auf der anderen Seite, was kann diese Technologie mit diesem soeben beschriebenen Risiko eigentlich beitragen zur Lösung der Probleme, die wir eingangs gekennzeichnet haben? Muss ich mal ein Bier nehmen. Ja, frag mal also. Wichtigstes Problem, kurzfristig, möglichst, wenn wir mit unserer Energieproblematik zurande kommen wollen, müssen wir möglichst schnell Öl substituieren. Was leistet Kernspaltungstechnologie zur Substitution von Öl? Da gibt es eine sehr schöne, interessante Aufstellung inzwischen, das kann man auch selber übrigens ausrechnen. Ich habe es selber mal gerechnet und dann festgestellt, es stimmt überein. Bitte? Ersetzen. Muss ich das erklären? Also ich gehe davon aus, dass ihr sofort dazwischen fragt, wenn etwas unklar ist. Also ersetzen, Öl ersetzen durch eine andere Energie. Nur wie sieht es aus beim Öl? Wofür wird Öl verwendet? Öl wird zu 95% verwendet für Kraftstoffe, Treibstoffe und für Heizung. Die Kernspaltungstechnologie liefert uns schlicht und einfach die falsche Endenergie. Sie liefert uns die Endenergie elektrischer Strom. Und der elektrische Strom ist ja erstens mal eine viel zu edle Energie, um sie dazu zu verbraten. Und zweitens, da einfach die Luft zu blasen für Raumheizung, ist es ja auch eine wirtschaftliche Belastung für uns. Ich glaube, 55 Milliarden waren das im letzten Jahr oder 60 schon. Und es steigt ja ständig weiter. 64 sind es inzwischen, ja. Also und das ist natürlich ein wirtschaftliches Problem. Gehen wir mal davon aus, dass ein Kernkraftwerk der Größe Bibel ist, bei einer Verfügbarkeit von etwa 60%, mag es auch ein bisschen höher sein, das spielt jetzt 10% hin und her, spielt da keine wichtige Rolle. Das erzeugt im Jahr eine bestimmte Menge an Strom. Und wenn man das in Relation setzt, zu der Energie, zum Energieinhalt des unseres Mineralölverbrauchs, dann stellt sich heraus, dass ein Kernkraftwerk ein Energieäquivalent erzeugt von 0,4% dessen, was wir an Mineralöl verbrauchen zurzeit. Ein Kernkraftwerk der Größe Biblis. Bitte nochmal. So viel Energie wie? Ja. Wie also 0, genauer gesagt, ja, also 0,4%. Das ist also 250, ne? Sind es? 250 Kernkraftwerke der Größe Biblis erzeugen als Energie in Form von Strom so viel wie Energieinhalt in unserem Jahresölverbrauch. Daraus kann man unschwer dann ausrechnen, wenn man dann zum Beispiel noch annimmt, eine der am meisten propagierten neueren Verkaufsstrategien der Elektrizversorgungsunternehmen, auch und auch der KWU, dass man den Strom ja gefälligst zum Heizen nehmen kann. Nehmen wir also mal an, wir würden im Jahr, das ist also schon wirklich, davon träumt ihr nur, ne, im Jahr 10 Kernkraftwerke der Größe Biblis dazu bauen und würden die Hälfte des Stroms, das die erzeugen, für Stromheizung verwenden. Dann würde unser Mineralölverbrauch bei gegenwärtigen Verbrauchsstruktur um wie viel zurückgehen? Das setzt ihr. 2%. 10 Kernkraftwerke Größe Biblis zubauen, 50% des Stroms nur für die Raumheizung, damit wirklich Öl ersetzt wird, dann gibt es einen Mineralölverbrauch Abnahme von 2% pro Jahr. Oder
Und die Preissteigerung bei Öl betragen zurzeit 20% pro Jahr. Das heißt, nicht einmal die Preissteigerung würden durch 10 zubauen, was nie möglich ist. Weiß jeder, wisst ihr auch. Ist nicht schaffbar, 10 im Jahr dazu zu bauen. Aber nur mal, um das deutlich zu machen, was es heißt, schnell vom Öl weg und dafür Kernspaltungstechnologie einzusetzen. Unser gegenwärtiges Leistungsbilanzdefizit, gegenwärtigen Stand auszugleichen, dazu wäre es notwendig, dass wir 100 Kernkraftwerke der Größe Diebnis pro Jahr bauen, um das, was dann an Öl ersetzt wird. Die Kosten wären dann in der Größenordnung von 200 Milliarden D-Mark. Muss man aber dazu sagen, dass auch das sehr teure Öl zurzeit nur 80 Milliarden D-Mark pro Jahr kostet. Das macht so ein bisschen deutlich, was es damit auf sich hat, dass die Kernkraftwerke unser dringlichstes Problem, Öl zu substituieren, angeblich leisten könnten. Die Zahlen kommen vom Institut für Ökologische Physik der Universität Heidelberg. Kann man aber unschwer selber nachrechnen. Sind von denen nur veröffentlicht. Zweiter Punkt. Es wird dann gesagt, es kommt noch dazu, dass diese Ölersetzung, also abgesehen von dem Zubau, auch noch in anderer Hinsicht, macht sich dann noch in anderer Hinsicht deutlich, dass das eine sehr teure Angelegenheit ist. Wenn man mal fünf verschiedene Strategien vergleicht, fünf verschiedene Möglichkeiten, Öl zu ersetzen, vergleicht. Und wir nehmen mal an, es werden in den nächsten 20 Jahren 1 Milliarde D-Mark investiert. In fünf verschiedene Möglichkeiten. Auch die Zahlen stammen von aus der gleichen Quelle. Und da gibt es also die Möglichkeit, Kernkraftwerk einzusetzen und Elektrospeicherheizung, um Öl zu ersetzen. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, Kernkraftwerk plus elektrische Wärmepumpe. Dritte Möglichkeit, Kohlekraftwerk und Wärmekraftkopplung. Das heißt also, die Abwärme für Fern- und Nahwärmenetze verwenden. Das ersetzt ja auch Öl in Häusern. Ne? Vierter Punkt, kleine Heizwerke, Blockheizkraftwerke, die mit Gas betrieben werden, für Nahwärmesysteme, also für einzelne Wohngebiete, so wie es in Schweden viel gemacht wird. Und fünfte Möglichkeit, 1 Milliarde investieren in rationelle Energienutzung, also zum Beispiel Wärmedämmung von Gebäuden. Und dann kann man sich ausrechnen, immer bei dem heutigen Kostenstand, das ist klar, aber das gilt ja für alle, diese fünf, also wie viel Öl wird denn mit dieser 1 Milliarde Investition in 20 Jahren gespart? Da kommt man bei der ersten, also Kernkraftwerk plus Speicherheizung, auf 0,5 Millionen Kubikmeter Öl. Kernkraftwerk plus elektrische Wärmepumpe 0,7 Millionen Kubikmeter Öl, das ist schon eine ganze Menge. Kohlekraftwerk mit Wärmekraftkopplung 1,4, also das Doppelte, Millionen Kubikmeter Öl. Blockheizkraftwerk mit Nahwärme, 1 Milliarde investiert in 20 Jahren, Einsparung etwa 1,9 Millionen Kubikmeter Öl. Und rationelle Energienutzung, also Wärmedämmung und Ähnliches, 13 Millionen Kubikmeter Öl in den ersten 5 Jahren und dann nochmal etwa 5 Millionen Kubikmeter Öl in den nächsten 20 Jahren. Ist klar, am Anfang kann man am meisten machen, weil in dem Bereich noch nicht so sehr viel getan ist, dann geht es langsamer. Auch diese Zahlen, um es nochmal zu verdeutlichen, zwischen der aus meiner Sicht schlechtesten Lösung, auch von der Frage der Energiewirtschaftlichkeit und des Risikos, nämlich Kernkraftwerk plus Elektrospeicherheizung, und der sinnvollen, ohne zusätzliche Technologie zu machenden Lösung, nämlich zunächst mal dafür zu sorgen, dass nicht so viel Energie in die Luft verpustet durch Wärmedämmung, ist der Faktor 26 an Öleinsparung. Ja, jetzt ist es schon ein bisschen spät, ne? Vielleicht sollte ich es an der da eigentlich mit bewenden lassen jetzt erstmal, weil das ja auch der akuteste Punkt ist, wo wir allein an diesem Punkt schon deutlich machen können, dass wir auf der einen Seite unser Energieproblem fixiert haben, dann haben wir gesehen, welche Risiken die Kernspaltungstechnologie hat, und jetzt haben wir an einem Beispiel, an einem energiepolitischen Ziel, das ganz akut ist, nämlich der Ölersetzung, gesehen, dass dafür
diese so risikoreiche Technologie überhaupt nichts bringt. Und vielleicht mache ich das dann nicht in der Diskussion zu den anderen Punkten, die auch gestern angesprochen worden sind. Da können ja Fragen gestellt werden. Zum Beispiel zur Frage, wie sieht es denn mit der Abhängigkeit der Versorgungssicherheit aus? Wie sieht es denn mit der Verbesserung, mit der längerfristigen Zielsetzung, nämlich der besseren Nutzung von Energie und der Verteilungsgerechtigkeit aus dabei? Bringt da vielleicht die Kernspaltungstechnologie sehr viel, aber ich denke, das ist ganz, ganz gut, wenn ich jetzt mal den Monolog aufhöre und Fragen. Genauso würde ich dann vielleicht in der Diskussion noch was dazu sagen, was jetzt notgedrungen einfach nicht vorgekommen ist, aber was ja auch nicht der Schwerpunkt gewesen ist, nämlich wie ist denn eigentlich die Strategie, was ist die alternative Strategie, was ist denn eigentlich die Richtung, in die wir gehen müssen. Dazu kann ich dann noch was sagen.
Ich persönlich habe dich ja schon einmal gehört. Ich habe da sehr gut empfunden, den alternativen Weg schon noch gleich direkt zu hören. Weil wenn es sich sehr von meinem Konzept abbringt, wenn ihr zuhören könnt, denn es ist bis jetzt doch einiges gefallen, dass also die Kernenergie uns nicht die Lösungen bringt. Energieeinsparung, Wärmedämmung und so weiter, aber was kommt dann, wenn das Öl verfeuert ist? Ja. Die Frage steht einfach im Raum, wenn du die noch anhängen kannst, ich halte es also für sinnvoller und dann erst in die Diskussion.
Vielleicht sollte ich dann jetzt das mit dem Satz überleiten, dass unter dem Gesichtspunkt, dass die Leichtwasserreaktorengeneration, wie wir es vorhin gesehen haben, nur für einen Zeitraum von 30, 40 Jahren funktioniert. Den schnellen Brüter kann, meine ich, heute kein verantwortungsvoll denkender Mensch als Basis einer Energiewirtschaft wollen, da man gar nicht weiß, ob er funktioniert und da er noch größere Risiken mit sich bringt. Dass man also davon dann heißt das doch, dass diese Technologie bei dem einen Punkt exemplarisch vorgeführt keine Lösung bringt beim Öl. Und außerdem nur für 40 Jahre, für einige Jahrzehnte, eine Episode in der Energiewirtschaft unseres Landes und der Menschheit mit solchen Risiken verbunden, also eine Überbrückungstechnologie mit solchen Risiken, halte ich nicht für sinnvoll, halte ich auch nicht für rational, nicht für begründbar. Die Frage, was ist denn eigentlich die Alternative, wie kann es denn eigentlich oder wie müsste es denn eigentlich laufen? Und das kann ich eigentlich ganz kurz machen, weil, wenn man es in Einzelheiten ausführt, wäre es ein eigenes Referat, aber ich will wenigstens die Linie angeben. Gehen wir wieder von dem Zielpunkt aus. Der Zielpunkt muss sein, eine Energiewirtschaft zu entwickeln, die das Gleichgewicht der Erde mit ihrer energetischen Umwelt, mit der Sonne, nicht stört. Langfristig nicht stört. Das ist ein sehr weit gesetzter Zielpunkt, aber auf kurz oder lang muss die Menschheit dorthin kommen, sonst wird es eben eine ökologische Katastrophe so oder so geben. Dahin gehört auch das CO2-Problem, zweifellos. Und deshalb, um das gleich dazu zu sagen, ist die Kohle zur Stromerzeugung keine Alternative. Absolut keine Alternative. Aber die Kohle ist eine Überbrückungstechnologie, die ungleich weniger Risiken in sich birgt für ein paar Jahrzehnte noch als die Kernspaltungstechnologie. Und insofern würde ich bei der Auswahl zwischen, wie komme ich zu einer Energiewirtschaft, die aufbaut auf der Nutzung, der direkten und indirekten Nutzung von Sonnenenergie, dazu gehört nicht nur, dass ich also jetzt meine, ich könnte nur Energie gewinnen, wenn die Sonne scheint. Vielleicht kann man das deutlich machen, dass so wenig Sonnenenergie, was reine Wärme bedeutet, gar nicht, wenn man zum Beispiel bei einem bedeckten Tag, wo die Außentemperatur Mittel ist, früher, decklang im Auto fährt, hat die Heizung abgeschaltet, dann spürt man schon, wie durch die Scheibe Wärmeenergie einstrahlt. Sollte man darauf achten, das spürt man. Oder wenn man im Freien sitzt, bei einem kalten Tag und spannt eine Plane über sich, damit es nicht reinregnet, wie warm das darunter wird. Weil Sonnenstrahlungsenergie immer vorhanden ist, die ist diffus gestreut, das Wolken, das ist nicht viel, aber es ist immer was da und durch die Scheibe geht es zwar rein, aber nicht mehr raus. Das ist übrigens auch ein gutes Bild für den CO2-Effekt. Das können wir nachher vielleicht nochmal erläutern. Also Sonneneinstrahlung bedeutet also nicht nur, das ginge also angeblich immer nur dort, wo
wo die Sonne ständig scheint und wo es heiß ist. Es ist eine Menge Sonnenenergie vorhanden, die genutzt werden kann. Das ist aber nicht das Einzige, was wir verlassen können, wenn wir die direkte Nutzung betrachten. Also die Erzeugung zum Beispiel von Warmwasser oder von Heizwärme für die Räume. Es gibt indirekte Sonnennutzung. Indirekte Sonnennutzung ist zum Beispiel, wenn ich Windenergie nutze, denn letztlich geht die Windenergie auf klimatische, auf Vorgänge in der Atmosphäre zurück, die letztlich durch die Sonnenenergie erzeugt werden. Auch die Wasserkraft ist letztlich eine Ausnutzung von Erdschwerkraft und Sonnenenergie. Das kommt alles dazu. Also alles das, was man unter dem Punkt regenerative oder erneuerbare Energiequellen zusammenfasst. Dazu gehört auch, und das ist aus meiner Sicht eigentlich die eine der möglichen wenigen notwendigen Großtechnologien oder größeren Technologien der Zukunft, dass man versucht, die energetischen Vorgänge, die die Natur uns vorgezeichnet hat, technisch nachzubauen und damit aber auch die Einfügung in die Ökologie, in die Umwelt, damit mit zu übernehmen. Und das ist das, was man Wasserstofftechnologie nennt. Das heißt also, die Nutzung des Prozesses, mit dem die Pflanzen Energie gewinnen, Sauerstoff produzieren, Energie gewinnen, nämlich die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Dazu braucht man natürlich Energie. Diese Energie kann die Sonne liefern. Wenn man es in größerem Umfang macht, muss man dann allerdings schon daran denken, zum Beispiel in Teilen der Sahara solche Anlagen aufzustellen oder aber auch im kleineren Maßstab. Dann allerdings nicht im großtechnologischen. Ein anderer Weg, diese Wasserstofftechnologie ist möglicherweise eine sehr wichtige, das ist wahrscheinlich eigentlich die Zukunftstechnologie, die zusätzlich noch entwickelt werden müsste, außer denen, die es heute schon gibt. Denn die Solarnutzung ist technisch entwickelt. Warum die noch nicht so eingesetzt wird, hängt erstens mit ganz massiven Machtstrukturen zusammen. Und aus Machtstrukturen ergeben sich auch Preise übrigens. Preise fallen nicht vom Himmel, sind kein Naturgesetz, sondern Preise werden gemacht. Und insofern kann man also bei der Solartechnologie, also bei der Umsetzung von Sonnenenergie in Wärmeenergie, man kann auch bei der Umsetzung von Sonnenenergie in die elektrische Energie über die sogenannten Solarzellen, die Halbleiter, wo also das Sonnenlicht unmittelbar in elektrischen Strom umgesetzt wird, auch sagen, es ist im Grunde technisch vorhanden und technisch gelöst. Inzwischen investieren die großen chemischen Konzerne in den USA Milliardenbeträge in die Weiterentwicklung dieser Technologie, das geht auch. Aber man kann im Übrigen außer dieser Nutzung der Sonnenenergie eben die Wasserstofftechnologie als den Energieträger, der auf einfache Weise sich Systeme, die es in der Natur vorkommen, nutzt und der übrigens bei seiner Umwandlung dann, bei der Wiederverbrennung mit Sauerstoff, eben keine Schädigung der Umwelt zurücklässt, sondern im Grunde entsteht dann eben wieder Wasser und Wärme. Und die kann man nutzen. Klammern angefügt, es wird heute ja häufig gesagt, es ist ein Unsinn, dass wir das Erdgasnetz ausbauen, weil Erdgas ja auch eine nicht erneuerbare Energiequelle ist. Für alle zukünftigen Gastechnologien, auch für die Wasserstofftechnologie, sind die heute verlegten Rohrleitungen noch nutzbar. Und deshalb ist ist die politische Forderung, wie wir sie ja eigentlich auch vertreten als Sozialdemokraten, nämlich die Gasleitungssysteme auszubauen, sie heute noch mit Erdgas zu verwenden, ein sehr umweltfreundliches Primärenergie, verglichen mit Öl oder anderem, eine Zukunftsinvestition, die zum Beispiel für solche Wasserstofftechnologie zum Beispiel verwendbar ist und deshalb die Rohre nicht umsonst gebaut sind. Das ist also der Sektor Sonnenenergienutzung, direkte Sonnenenergienutzung, Wasserstofftechnologie. Ihr seht schon, es ist ein ganzes Bündel, was man einsetzen muss, was man entwickeln muss zum Teil, es ist ein ganzes Bündel von Dingen, die eigentlich schon entwickelt sind, die nur eingesetzt werden müssten. Und es sind einige wenige, die noch großtechnologisch entwickelt werden müssten, zum Beispiel die Wasserstofftechnologie. Ein weiterer Punkt ist die indirekte Nutzung der Sonnenenergie, zum Beispiel aus Biomasse, wie man sagt, also zum Beispiel aus Holzabfällen, aus landwirtschaftlichen Abfällen, und ähnliche mehr. Da lässt sich eine ganze Menge sowohl an Rohstoffen, Energierohstoffen, zum Beispiel Treibstoffen gewinnen, als auch unmittelbar an Wärmeenergie gewinnen. Damit will ich die alternativen erneuerbaren Energiequellen mal abschließen. Ich habe eigentlich die wesentlichen Punkte angedeutet. Alles dies würde gar nichts nützen, wenn wir uns gleichzeitig weiter ein so verschwenderisches Energienutzungssystem leisten würden. Funktionieren kann das nur, wenn wir gleichzeitig die Nutzung unserer Primärenergien verbessern durch zwei Bündel von Maßnahmen. Das eine Bündel der Maßnahme ist sogenannte Energieeinsparmaßnahmen. Das Wort nehme ich nicht gerne in den Mund, weil der Arbeitnehmer zu Recht den Verdacht hat, dass Einsparen immer heißt, für ihn den Gürtel enger schnallen und die anderen werden fetter. Das ist aus der Geschichte uns hinreichend bekannt. So ist es in vielen Bereichen gemacht worden. Man sollte eigentlich lieber sagen, Verbesserung der Energie, des Energienutzungsgrades, kann man ein Fremdwort dafür nehmen, rationelle Energieverwendung. Also dazu gehört zum Beispiel all die Maßnahmen, die heute teilweise schon auf dem Markt sind und die heute schon zum Teil bei Fertighausfirmen verkauft werden, bis hin zu Voll- oder sogenannten Null-Energiehäusern, die so gut wärmegedämmt sind, dass sie kaum außer der passiv einfallenden Energie von außen durch die Sonne, die immer durch die Scheiben kommt, oder der Körperwärme, die man selbst erzeugt, und der Wärme, die der Kühlschrank erzeugt und die Beleuchtung erzeugt. Es gibt in Kanada, in Toronto, ein 20-stöckiges Hochhaus, Geschäftshaus. Das kommt durch den kanadischen Winter, und der ist bestimmt nicht leichter als unserer, ohne jedes Heizsystem. Ohne jedes Heizsystem. Die haben keine Heizung eingebaut. Die arbeiten mit der passiv einfallenden Wärme durch die Scheiben, mit der Körperwärme der 5000 Beschäftigten da drin, mit der Wärme von den Lampen und der Maschinen, die auch Abwärme erzeugen und brauchen nicht zu heizen. Was nämlich in unseren Kaufhäusern als typisches Beispiel dann gemacht wird, ist, da wird ein Heizungssystem eingebaut, dann kommen die Menschen dazu, die Maschinen und die Beleuchtung, das ist zu warm, und eine Klimaanlage einbauen. Im Sommer zumindest. Und im Winter hat man auch Schwierigkeiten, die Heizung runterzudrosseln. Über diese kleineren Maßnahmen, die man viel sparen kann, habe ich jetzt eigentlich überhaupt nicht geredet. Man kann etwa abschätzen, dass wenn man konsequent die technischen Möglichkeiten, die heute bestehen, ausnutzen würde, zur besseren Nutzung der Energie und gleichzeitig die alternativen Energien entwickelt, so dass sie großtechnisch einsetzbar sind, dass man dann sehr gut über die Runden kommt und damit das Endziel auch nicht aus dem Auge verliert, nämlich eine Energiewirtschaft zu haben, die langsam ins Gleichgewicht mit dem Energiehaushalt der Erde kommt und ihn nicht unzuträglich stört. Und es hat gleichzeitig auch den Vorteil, dass das soziale Ungleichgewicht zwischen den Industrieländern und den Ländern der dritten Welt abgebaut wird. Bei diesen Perspektiven, bei diesen Projektionen in diese Richtung ist nämlich dann es durchaus möglich, dass der Pro-Kopf-Verbrauch oder der Verbrauch der Industrieländer und der anderen Länder sich einander angleicht. Aber richtig ist, dass es dazu beider Maßnahmen bedarf. Und das ist jetzt die Frage, was ist dazwischen? Was ist zu tun, bis wir dorthin kommen? Und was wir dazwischen tun können, ist in Gottes Namen für 20, 30 Jahre noch die Sache mit Kohle zu machen, die wir hier im Lande haben und die nicht diesen Risikosprung wie die Kernenergie mit sich bringt. Es ist nur die zweitbeste Lösung. Besser wäre, wir wären schon so weit, dass wir die alternativen Energieträger einsetzen können. Sie sind aber in den letzten Jahren, Zehnten bei uns praktisch, völlig stiefmütterlich behandelt worden. Insofern nehme ich jetzt mal ein Wort von Helmut Straub aus. Er hat dann gesagt, man kann kein Moratorium machen, weil man die Dinge nicht liegen lassen kann, wenn man sie braucht, hat man sie nicht. Genauso ist es mit den alternativen Energieträgern gegangen. Man hat 30 Jahre fast nichts getan, jetzt bräuchten wir sie, jetzt sind sie nicht da. Dann brauchen wir halt noch 30 Jahre Kohle. Das ist aber ein Risiko, das ist nicht null, ist aber nicht so groß wie das mit dieser sehr risikoreichen Überbrückungstechnologie der Leichtwasserreaktoren. Und das können wir hinnehmen, allerdings auch nur dann, wenn die Zeit genutzt wird, um die Energienutzung sofort zu verbessern und die alternativen Energieträger zu entwickeln. Dankeschön.
Erstmal, wie geht's denn? 5 Minuten Pause und dann reden wir in die Diskussion.